Der US-Inlandgeheimdienst, FBI, hat eine Reihe von Akten veröffentlicht, die die Verbrechen von Jeffrey Epstein dokumentieren und viele seiner ehemaligen Mitarbeiter entlarven. Erkennen Sie, was die Epstein-Akten über die tiefsitzenden Sünden unserer Gesellschaft enthüllen. Jetzt in der Schlüssel Davids mit Stephen Flurry.
Und hier haben wir eine Welt des unglaublichen Fortschritts und doch entsetzlicher Übel, die von Generation zu Generation schlimmer werden. Wenn Sie sich die Gesellschaft der Welt ansehen, dann ist sie absolut krank. Sie ist korrupt. Sie ist böse. Ich glaube nicht, dass es jemals eine Zeit gab, in der die Probleme so groß waren wie jetzt auf der Erde. Die Menschen sind unzufrieden und unglücklich. Wir suchen den Nervenkitzel. Wir suchen Gewalt. Wir suchen falschen Sex, alles, was falsch ist und den Menschen nicht wirklich zufriedenstellt. Aber dies ist eine Welt voller Verbrechen, voller Unmoral, in der die Familienstruktur völlig zerbrochen ist. Die Kinder führen ein eigenes Leben. Sie essen nicht mehr zu Hause mit ihren Eltern. Die Ehefrauen sind nicht mehr zu Hause und kümmern sich um ihre Kinder. Nur noch 13% der Familien in den Vereinigten Staaten haben einen Mann, eine Frau zu Hause und zwei oder mehr Kinder. Und eine solide Familienstruktur ist die Basis und das Fundament jeder soliden, perfekten und dauerhaften Zivilisation. Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass wir auf dem Weg nach unten sind, wenn wir diesen Trend nicht aufhalten können. Das ist eine der Ursachen für die Probleme, die vor uns liegen. Wir sind also voller Verbrechen, Unmoral, Korruption. Korruption in der Politik, Korruption in der Wirtschaft. Die Korruption ist überall. Eine hoffnungslose Welt, die der Welt keine Hoffnung bietet. Junge Menschen blicken einer hoffnungslosen Zukunft ins Gesicht und sind frustriert. Wir leben in einer Welt voller Schmerz, Leid und Kummer. Wir haben hier in den Vereinigten Staaten viele nationale Sünden, die Gott als Sünde bezeichnet, und Dinge, die wir sogar in unseren Religionen als richtig und heilig erklären. Und ich möchte Ihnen sagen, dass es einen Weg gibt, der dem Menschen richtig erscheint, aber nicht der Weg ist, der für Gott richtig ist. Und der Weg zu Gott führt über die Abkehr von unseren Wegen. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Ungerechte seine Gedanken. Und er soll sich zu Gott bekehren. Sie brachten nur mehr und mehr Unglück, Elend, Unzufriedenheit, Leid und Kummer über sich selbst. Und aus Liebe und Barmherzigkeit hat Gott damals die gesamte Menschheit ertränkt. Nun sind wir also wieder in einer ähnlichen Zeit angelangt. Und lassen Sie mich Ihnen zum Schluss vorlesen, was Jesus in Matthäus 24 und Vers 37 sagt. Denn wie es in den Tagen Noahs war, als sie sich alle der allgemeinen Sünde zuwandten, der Gewalt, dem Sex und solchen Dingen, die wir heute angesprochen haben, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Und wir stehen jetzt kurz vor dem Ende dieser Welt und dieser vorübergehenden Existenz.
Das ist eine Sammlung von Clips des großen Theologen und Pädagogen des 20. Jahrhunderts, Herbert W. Armstrong. Und natürlich war er auch ein Prophet Gottes, der Alarm schlug, der diese Welt warnte, der unsere Nationen vor einer Zeit warnte, in der die Übertretungen der Menschen voll zum Tragen kommen würden. Und genau da sind wir jetzt. In der letzten Passage vergleicht er unsere Zeit mit der Zeit Noahs, als Gott in seiner Barmherzigkeit eine Flut schickte, um die Menschen aus ihrem Elend zu befreien. Jetzt werden sie bei der zweiten Auferstehung eine weitere Gelegenheit haben, und das ist ein Thema, das wir uns für eine spätere Zeit vorbehalten müssen. Aber wir leben genauso, wie sie vor der Sintflut gelebt haben. Und Jesus hat davor gewarnt. Und darauf werden wir später in der Sendung noch zu sprechen kommen. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sendung Der Schlüssel Davids. Wir freuen uns, dass Sie bei der heutigen Sendung dabei sind. Letzte Woche sprachen wir über das grundlegende Bollwerk einer stabilen Gesellschaft und das ist ein stabiles Familienumfeld. Die Familie. Sie ist das Fundament, die Grundlage einer stabilen, dauerhaften, positiven und friedlichen Gesellschaft. Und doch werden wir seit der letzten Sendung mit Artikeln und Schlagzeilen darüber überschwemmt, wie dysfunktional das Familienleben wirklich ist. Vor kurzem kamen die Epstein-Akten heraus. Und vor ein paar Wochen sahen sie, nicht so sehr in den USA, aber sie sahen europäische Diplomaten in Ungnade zurücktreten. Prinz Andrew in Großbritannien, oder offiziell Prinz Andrew, wurde an seinem Geburtstag verhaftet, vor nicht allzu langer Zeit. Warum so viel Dysfunktion? Warum so viel unerlaubter Sex? Die Bibel hat dazu eine Menge zu sagen. Wir beginnen unsere Studie in 1. Korinther 10 und bitte holen Sie Ihre Bibel und lesen Sie mit uns. Die beiden Broschüren, die wir Ihnen in der heutigen Sendung vorstellen werden, Die Neudefinition der Familie sind übrigens genau das, was die menschliche Zivilisation tut, vor allem im Westen. Und ich werde die Aufmerksamkeit besonders auf die Vereinigten Staaten und Großbritannien lenken. Wir haben die Familie neu definiert. Wir sind so weit von Gott entfernt, dass wir sie selbst erfinden wollen. Wir tun das, was in unseren eigenen Augen richtig erscheint. Aber das Sprichwort sagt, das Ende davon sind die Wege des Todes. Auch dieses Büchlein meines Vaters, die Petrusbriefe, eine lebendige Hoffnung. Petrus wies auf die Tage Noahs hin und darauf, dass die allgemeine Sünde zur allgemeinen Zerstörung führt. Aber er hatte auch eine sehr hoffnungsvolle Botschaft, selbst als er im Begriff war, für Gottes Werk gemartert zu werden. Er war voller Hoffnung, weil er wusste, dass es mehr im Leben gibt als nur diese kurze, vorübergehende physische Existenz. 1. Korinther 10. In den ersten 4 Versen geht es um Israel und wie sie durch das Meer zogen und in diesem Sinne getauft wurden. Sie aßen alle dieselbe geistliche Speise. Sie nahmen geistliche Nahrung vom Himmel zu sich. Nun, eigentlich war es physische Nahrung. Es war buchstäblich Nahrung, aber es war eine Art geistliche Nahrung, die wir zu uns nehmen, wenn wir unsere Bibel mit Fleiß und Konsequenz studieren. Johannes 6 macht dies deutlich. Jesus lehrte uns dies. Das Manna vom Himmel. Aber beachten Sie Vers 5. Dort heißt es, doch an den meisten von ihnen, das ist das alte Israel. Hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Wie konnte Israel, das gerade erst aus Ägypten entlassen und aus der Gefangenschaft befreit wurde, so schnell in die Wüste ziehen und dann gestürzt werden? In Vers 6 heißt es, das ist aber geschehen uns zum Vorbild, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Sie gerieten in die Sünde der Lust. Sie begehrten nach bösen Dingen. In Vers 7 heißt es, so werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Dies bezieht sich auf 2. Mose 32 und auf das, was im Lager der Israeliten geschah, als Mose auf den Berg hinaufging und ein paar Wochen weg war. Und es dauerte nur ein paar Wochen, bis diese Menschen, das Volk Gottes, sagten, lasst uns einen Gott erschaffen, damit wir einen haben, den wir sehen können. Sie wissen schon, dieses goldene Kalb, wir können das goldene Kalb anbeten. Und zusammen mit dieser Anbetung verstrickten sie sich auch in alle möglichen unerlaubten Sexsünden. Eine wahre Orgie. Das ist es, was es bedeutet. Die Menschen setzten sich hin, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Das ist eine perverse Praxis, Religion mit Unmoral wie dieser zu verbinden. Und genau das taten sie. In Vers 8 heißt es, und lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen trieben und fielen an einem Tag 23.000. Nur an einem Tag. Wegen was? Unzucht? Ist das wirklich eine Sünde? Dies ist eine Schrift aus dem Neuen Testament. Sollten wir uns wirklich Gedanken über Unzucht und Ehebruch und diese Art von sexuellen Sünden machen? Nun, wenn Sie sich unsere Broschüren ansehen, die lebendige Hoffnung, die Familie neu definieren, dann werden Sie sehen, dass wir uns darüber sehr wohl Gedanken machen sollten. In Vers 11 heißt es, dies widerfuhr Ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Diese Beispiele aus dem Alten Testament sind also für uns heute bestimmt. Die Lehre des Alten Testaments ist also eine Lehre des Neuen Testaments. Sie können nicht einfach daherkommen und sagen, naja, ich gehöre nur zu dem einen oder dem anderen Testament. Die Heilige Bibel, alle Schriften, 2. Timotheus 3,16, sind von Gott eingegeben. Und was sagt die Bibel über, nun ja, um bei 1. Korinther 10 zu bleiben, was sagt sie über unerlaubte sexuelle Sünden? Perversionen, sexuelle Perversionen? Was sagt sie über Homosexualität, Transgenderismus? Nimmt er zu diesen Dingen Stellung? Was sagt sie zur Ehescheidung? Wussten Sie, dass Jesus über Scheidung gesprochen hat? In 1. Korinther 6, 9 bis 10 heißt es, oder wisst ihr nicht, schreibt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Sie werden nicht erben. Er zählt also all diese Lebensstile auf und sagt, dass sie das Reich Gottes nicht erben werden, wenn sie so leben. Wie lauten sie? Hier steht, täuscht euch nicht, Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrecher noch Lustknaben noch Knabenschänder, noch Diebe noch Habgierige, noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Ich meine, das ist eine ziemlich umfangreiche Liste. Und eine weitere finden Sie in Galater 5, 19 bis 21. Was sollen wir also damit anfangen? Es einfach abtun? Es auslöschen? Es aus der Bibel streichen? Es ignorieren? Oder sollten wir uns das ansehen und sagen, das ist die Lehre des Neuen Testaments? Ich sollte mich besser zusammenreißen. Wenn man sich all die Enthüllungen aus den Epstein-Akten ansieht, und ich meine, selbst bei Prince Andrew geht es um die Weitergabe von Staatsgeheimnissen oder um Insiderhandel, aber was ist mit all den Sexsünden? Es ist, als ob das keine Rolle mehr spielen würde, sogar mit Minderjährigen. Selbst wenn es sich um Vergewaltigung handelt, selbst wenn es um Sexhandel geht, sogar wenn Geld ausgetauscht wird. Das lässt einen wirklich an Hesekiel 8 denken. Auf diese Passage komme ich vielleicht ein andermal zurück. Aber Gott ließ den Propheten kommen und sagte, schau dir dieses Loch in der Wand an und sieh, was im Inneren des Tempels vor sich geht. Auch hier sind religiöse Praktiken mit unerlaubten sexuellen Sünden verbunden. Das gleiche geschah zur Zeit Nimrods. 1. Mose 10, Nimrod, Semiramis. Ich meine, er baute dieses große religiöse System zusammen mit allen Arten von Inzest, Unzucht und Ehebruch auf. Und so war es auch bei Simon Magus in Apostelgeschichte 8. Wie ist das möglich? Man sollte meinen, wenn es eine Institution oder Organisation auf der Erde gibt, in der Menschen nach Reinheit in allen Dingen streben, dann wäre es die Religion. Und doch sind es manchmal gerade diejenigen, die am meisten über Jesus reden, die überhaupt nicht wie er leben oder seine Lehren nicht befolgen. Wenn Sie einige Jahre vor der zweiten Amtszeit von Präsident Trump zurückgehen, dann meine ich, dass er und so viele seiner Anhänger die Veröffentlichung der Epstein-Akten forderten. Legen Sie alles offen. Lassen Sie das amerikanische Volk entscheiden. Lassen Sie die Öffentlichkeit entscheiden, ob die Sache ernst ist oder nicht. Und das waren einige der Dinge, die im Vorfeld seiner zweiten Amtszeit gesagt wurden. Clip 2.
Ich war kein Fan von Jeffrey Epstein. Ich bin kein Fan von Jeffrey Epstein. Ich hatte vor langer Zeit einen Streit mit ihm. Ich glaube, ich habe seit 15 Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen. Ich war kein Fan. Ich war kein Fan von ihm, das kann ich Ihnen sagen. Ich war kein Fan von ihm. Er hatte eine Insel. Das war kein guter Ort, soweit ich das beurteilen kann, denn ich war nie dort.
Aber warum würde Bill Barr den Tod von Jeffrey Epstein vertuschen?
Ich weiß nicht, was er mit Epstein tat, aber vielleicht hat er...
Glaubst du, es ist möglich, dass Epstein getötet
wurde? Sicher, das ist
ich meine,
möglich.
Der Generalstaatsanwalt der Vereinigten Staaten, euer Generalstaatsanwalt, hat eindeutig über Epsteins Tod gelogen.
Ja.
Warum?
Er war... Sicherlich war das nicht gut gemacht. Sie hatten keine Kameras. Sie hatten überhaupt nichts. Alle schliefen. Und, wissen Sie, man könnte da einen Fall konstruieren. Schauen Sie, ich werde mich da nicht einmischen. Aber ich kann Ihnen sagen, man könnte so oder so argumentieren. Aber, es war sicherlich kein besonders gut geführter Ort.
Und Bill Clinton?
Ein netter Kerl. Meiner Meinung nach wird er viele Probleme bekommen wegen der berühmten Insel mit Jeffrey Epstein. Eine Menge Probleme.
Wie steht es mit Bill Clinton? Wie spielt er da eine Rolle?
Nun, wir wissen, dass er im Flugzeug war. Nicht nur ein paar Mal, sondern mehrmals im Flugzeug. Er war sein Freund, ein langjähriger Freund seit Jahren. Vergleichen Sie das mit Donald Trump, der seit über einem Jahrzehnt nicht mehr mit ihm gesprochen hat.
Er war ein guter Verkäufer. Er war, wissen Sie, ein robuster, lebensfroher Typ. Er hatte schöne Besitztümer, mit denen er prahlte, wie Inseln, aber viele wichtige Leute gingen auf diese Insel. Aber, glücklicherweise, war ich nicht einer von ihnen.
Für viele Menschen ist es einfach sehr befremdlich, dass die Liste der Klienten, die auf die Insel gereist sind, nicht öffentlich gemacht wurde.
Ja, das ist doch wirklich sehr interessant, oder? Das wird es wahrscheinlich auch sein, nebenbei bemerkt. Ja, das ist durchaus möglich.
Also wenn du dazu fähig bist, wirst du...
Ja, ich würde es mir ansehen.
Epstein, deine Bemerkungen zur Fragerunde.
Ja, ich glaube, er hat
Was
ein Problem.
Was wird das Problem sein?
Ich meine, ich weiß nicht, aber diese Insel war wirklich eine Kloake. Daran gibt es keinen Zweifel. Fragt einfach Prinz Andrew, er wird es euch schon erzählen.
Die Insel war eine Jauchegrube. Okay, und was machen wir jetzt damit? Wer ist zur Rechenschaft gezogen worden? Ich denke, dass von all den Anschuldigungen gegen Prinz Andrew nichts mit den sexuellen Aktivitäten in der Kloake zu tun hat. Es geht eher darum, ein Verräter zu sein oder Geheimnisse zu verraten. Ich meine, auch das sind ernste Dinge, aber was ist mit all den unerlaubten Sexsünden? Was ist mit der Art und Weise, wie sie die Familie, das Bollwerk, das Fundament einer stabilen Gesellschaft einfach auseinanderreißt? Ist das von Bedeutung? Ist das eine große Sache? Sie wissen schon. Und da hören Sie, wie Namen öffentlich genannt werden. Und wenn Sie die Epstein-Saga etwas näher betrachten, dann werden so viele Sünden in unserer Gesellschaft deutlich. Und es ist leicht, sich in den konkreten Namen zu verheddern. Oder Sie wissen schon, das menschliche Rechtssystem. Und nun ja, haben wir genug Beweise, um jemanden tatsächlich anzuklagen oder nicht? Und was ist, wenn es sich nur um einen linken Richter handelt, der sagt, ach, das ist doch keine große Sache? All diese Faktoren spielen in dem verwirrenden, verworrenen System der Menschen eine Rolle. Aber was sagt Gott dazu? Ich habe Ihnen gerade einige Bibelstellen genannt, die ganz klar sagen, dass diese Lebensstile im Reich Gottes nicht vertreten sein werden. In Jesaja 1, Vers 5 und 6 heißt es, dass das ganze Haupt krank ist. Und das sind diejenigen, die auf diese Jauchegrubeninsel gehen. Der Haupt, die Eliten, die Führer, die Reichen, die Mächtigen. Sind es nur ein paar? Ich meine, sind es nur Jeffrey und ein paar prominente Diplomaten in Europa, die den Kopf hinhalten müssen und das war's, während die Liste der Kunden immer weiter und weiter ging? Wer wird zur Rechenschaft gezogen? Glauben Sie, dass eine politische Bewegung oder eine Partei uns vor diesem Sündenpfuhl, vor diesem Krebsgeschwür, vor dieser Krankheit, die immer weiter wächst, retten wird? Ein konservativer Kommentator, Matt Walsh, hat dies kürzlich in seinem Podcast gesagt. Ausschnitt 3.
Denn wann immer ich einen verheirateten Mann sehe, dessen ganzes Leben zusammenbricht, weil er Affären hatte, gefeiert und also Zeug gemacht hat, was, seien wir mal ehrlich, ziemlich oft vorkommt. Ich meine, es ist generell sehr verbreitet. Es ist auch in dieser Branche, in meinem Geschäft, sehr verbreitet. So etwas gibt es viel. Und vieles davon geschieht auf konservativen Konferenzen wie CPAC und all diesen Arten von Veranstaltungen. Deshalb habe ich nicht viele Freunde in diesem Geschäft. Ich habe eine kleine Gruppe von Leuten, die ich Freunde nenne, die ich kenne, mit denen ich arbeite und denen ich traue. Ich habe eine größere Gruppe von Bekannten, die ich manchmal quasi Freunde nenne, aber mit denen ich arbeite, aber ich nicht. Oder mit denen ich gearbeitet habe oder befreundet bin, mit denen ich aber nicht wirklich abhänge. Was alle anderen angeht, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kenne diese Leute nicht. Ich rede nicht mit ihnen. Ich gehe nicht zu den Veranstaltungen, wenn ich hingehe, dann nur, um eine Rede zu halten und wieder zu gehen. Gehe niemals zu den Afterpartys. Ich war schon einige Male bei CPAC dabei. Ich meine, wir waren letztes Jahr auch dort. Wir haben einen Podcast direkt von der Bühne aus gemacht. Aber eben nicht zu so einer Afterparty. Jedenfalls, um es mal so auszudrücken, solche Skandale sind absolut nicht ungewöhnlich, in der Gesellschaft im Allgemeinen und im Mediengeschäft ganz besonders.
Sie sind in der Gesellschaft im Allgemeinen nicht ungewöhnlich. Und in der Medienbranche, vor allem in seiner Medienbranche im Besonderen. Und er ist ein Konservativer. Und er spricht über konservative Kongresse. Ist das ein Zeichen für eine gesunde, stabile Gesellschaft oder für eine Gesellschaft, die zusammenbricht oder kaputt ist? Wie gesagt, die Epstein-Affäre ist ein winzig kleiner Mikrokosmos für alles, was mit unserer Welt, mit unseren Nationen, mit unserer Gesellschaft nicht in Ordnung ist. Und es geht nicht nur um Pädophilie. Ich meine, das ist an und für sich schon entsetzlich. Und wegen der Begierde werden die Sünden der Menschheit immer schlimmer und schlimmer, wie Paulus in 2. Timotheus 3, 13. Lesen Sie es. Lesen Sie es später. Uns läuft die Zeit davon. Wir können nicht alles aufzählen. Aber Sie haben Pädophilie, Sie haben Sexhandel, Sie haben Prostitution. Das alles ist in der Epstein-Saga verpackt. All diese Partys, die Ankündigungen gingen raus, alle Mädchen dort werden unter 25 sein. Und dann tauchen diese alten reichen Milliardäre aus der ganzen Welt auf und tun so, als ob sie nicht wüssten, was vor sich geht. Ich dachte nur, es ginge darum, sich mit all diesen außergewöhnlichen Menschen zu treffen. Jeder wusste, was los war. Und dann ist da noch die Tatsache, dass so viele dieser Prostituierten, ich meine, ja, einige wurden dazu gezwungen und darauf vorbereitet. Aber viele von ihnen haben sich dafür entschieden. Sie wollten es. Ein junges Mädchen, das sagt, naja, ich kann eine Menge Geld verdienen und dann meine College-Rechnung bezahlen. Wo sind die Väter? Wo ist die traditionelle Familie? Wo ist die Familienregierung? Wo ist die Liebe? Sie ist verschwunden. Totaler Zusammenbruch der Familie. Und dann natürlich die Sünden, bei denen heutzutage niemand mehr mit der Wimper zuckt. Untreue, Ehebruch. Wirklich? Sind sie so altmodisch, würden die Leute sagen. Was ist falsch an einem kleinen bisschen Sexsünde? Nun, das wurde schon in 2. Mose 32 behandelt und was sagt Paulus in 1. Korinther 10 dazu? Wir haben es gerade gelesen. Es gibt die Erpressung. Davon haben wir in der Epstein-Saga schon viel gehört. Und als ob es nicht noch schlimmer werden könnte, gibt es auch noch alle möglichen falschen Opfer, die versuchen, aus der Aufmerksamkeit, die die Affäre 20 oder 15 Jahre später erhält, Kapital zu schlagen. In einigen Fällen handelt es sich um Mädchen, die gar nicht involviert waren, oder um Mädchen, die in ihren 20ern waren und es legal getan haben. Weil sie es wollten und jetzt, Jahre später, sagen sie: Hey, ich war ein Opfer. Ich wurde gezwungen. Ich war dies. Ich war das. Ist das rechtschaffen? Ist das heilig? Ist das ein Alarmsignal? Oder ist das ein Opportunist? Und dann die Politisierung des Skandals. Sie wissen schon, diejenigen, die den Skandal nur dann untersuchen würden, wenn Trump im Amt ist oder wenn er nicht mehr im Amt ist, je nachdem, woher der politische Wind weht. Das haben sie, haben all die Vertuschungen. Und dann fehlt es ihnen völlig an Mut, Menschen wegen begangener Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen. Ich habe die Montage von Präsident Trump und seinen Anhängern vorgespielt, die hartnäckig davon sprechen, dass wir es aufdecken müssen. Ich meine, schauen Sie sich Prinz Andrew, Bill Clinton und wen sonst noch alles an. Dies ist eine Sammlung von Clips aus dem vergangenen Jahr, dem ersten Jahr von Präsident Trumps zweiter Amtszeit. Clip 4.
Herr Präsident, ich weiß, Sie haben die Epstein-Aktenintrigen abgehakt, aber ich will Sie bitten, etwas klarzustellen, das Sie heute Morgen sagten. Sie meinten, das sei alles ein Schwindel. Hat Ihr Generalstaatsanwalt Ihnen gesagt,
Schwindel.
Das sei ein Schwindel? Welche Beweise haben Sie dafür gesehen?
Nein, es ist nicht der Generalstaatsanwalt. Nein, ich weiß, es ist ein Schwindel. Es wurde, von Demokraten angezettelt. Es wird seit 4 Jahren von den Demokraten betrieben. Ich nenne es den Epstein-Schwindel. Es kostet viel Zeit und Mühe, anstatt über unsere großartigen Erfolge zu sprechen.
Der Präsident sagte heute, Sie würden glaubwürdige Akten über Herrn Epstein veröffentlichen. Sind Sie bereit, das zu tun? Und wann würden Sie es tun?
Unser Memo spricht heute für sich. Und wir melden uns bei Ihnen, wegen allem anderen.
Seit Tagen kritisieren viele von rechts Pam Bondis Entscheidung als Generalstaatsanwältin, die Akten nicht freizugeben.
Doch jetzt schalten sich prominente Persönlichkeiten ein, darunter Repräsentantenhaussprecher Mike Johnson.
Ich meine, schau mal, wo sind denn die Epstein-Akten? Oh, die können wir nicht finden. Ach. Die existieren gar nicht. Als ob sie damit einfach so durchkommen.
Mensch, ja klar.
Ich verstehe es nicht. Warum Sie ein solches Interesse daran haben sollten? Er ist doch schon seit langer Zeit tot. Er spielte im Leben nie eine wirklich große Rolle. Ich verstehe nicht, was das Interesse oder die Faszination daran ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Und die glaubwürdigen Informationen wurden ja gegeben, aber ich verstehe nicht, warum der Fall Jeffrey Epstein für irgendjemanden von Interesse sein sollte. Es ist ziemlich langweiliges Zeug. Es ist schmutzig, aber es ist langweilig. Und ich verstehe nicht, warum das immer noch weitergeht. Ich glaube nun, wirklich, nur ziemlich üble Leute, einschließlich der sogenannten Fake News, wollen so etwas am Laufen halten.
Könnten Sie klären, ob er es getan hat? Und auch, könnten Sie sagen, warum 1 Minute vom Gefängnisband in der Nacht seines Todes fehlte?
Darf ich mal kurz unterbrechen? Redet ihr wirklich immer noch über Jeffrey Epstein? Über diesen Kerl wird doch schon seit Jahren gesprochen. Ihr fragt, dabei haben wir doch so viele andere Probleme. Wir haben Texas, wir haben dies, wir haben all die Dinge, die... Und reden die Leute immer noch über diesen Typen, diesen Widerling? Das ist ja unfassbar. Möchtest du wirklich die Zeit verschwenden und, fühlst du dich überhaupt in der Lage zu antworten?
Ich antworte gerne.
Ich meine, ich kann es kaum fassen, dass du eine Frage zu, Epstein stellst. Gerade jetzt, wo wir einige unserer größten Erfolge feiern.
Da haben sie es. Die Botschaften sind völlig anders. Und was hat sich geändert? Nun, wir haben jetzt großen Erfolg. Wissen Sie, das Land kommt ins goldene Zeitalter. Epstein, der ein Sündenfuhl war, ist jetzt ein Schwindel. Sehen Sie sich an, was nötig ist, um auch nur den Anschein eines gerechten Urteils oder einer Gerechtigkeit zu bekommen. Jetzt sollen wir es einfach auslöschen. Einfach so tun, als ob es nicht passiert wäre. Einfach weitermachen. Das ist es, was wir hören. Einfach weitermachen. Aber was sagt Gott dazu? Was ist Gottes Ansicht? Was ist Gottes Meinung? Sie können in 1. Mose 6 nachlesen, was dort vor der Sintflut geschah. Darauf wurde zu Beginn der Sendung angespielt, in der Einleitung: Herr Armstrong sagt, dass Gott die Zivilisation gnädigerweise auslöschte, weil sie so sehr in Sünde versunken war. Und dann gehen wir weiter zum Neuen Testament. Ja, zur Theologie des Neuen Testaments. Es geht um Lukas 17, wo Jesus sagt: Wie es in den Tagen Noahs war, so wird es auch in den Tagen des Menschensohns sein. Mit anderen Worten, wenn der Menschensohn auf die Erde zurückkehrt, Wir werden so sehr von der Sünde durchdrungen sein, so sehr von der Sünde durchtränkt. Und erst wenn Gott auf die Erde zurückkehrt, wenn Jesus Christus auf die Erde zurückkehrt, kann unsere Zivilisation endlich aufgeräumt werden. Und er beginnt damit, indem er eine brandneue Welt erschafft. Mehr über diese Welt und die neue Welt können Sie in diesem wunderbaren Buch lesen. Die Petrusbriefe, eine lebendige Hoffnung. Und vergessen Sie nicht, die Zeitschrift »Die Familie neu definieren« zu bestellen. Unsere Zeitschrift »Die Posaune« können Sie kostenlos abonnieren. Die Literatur, die wir in dieser Sendung anbieten, ist kostenlos und unverbindlich. Das ist alles, wofür wir in der heutigen Sendung Zeit haben. Wir danken Ihnen für Ihre Teilnahme und sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Unsere gesamte Literatur steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, ohne Kosten oder Verpflichtungen für Sie. Fordern Sie unsere kostenlosen Broschüren, die Familie neu definieren und die Petrusbriefe, eine lebendige Hoffnung an. Bestellen Sie jetzt!